Guten Morgen.
Maxim Richards. Schön, dass ich hier bin. Ich bin ja bei dir
schön,
zu Hause.
Schön, dass du hier bist. Ja, ich bin manchmal hier am Sonntag.
Ja, ich war hier. Cool, dass ich auch hier bin, tatsächlich, weil ich hatte dir das erzählt, dass ich bisher meistens im Studio war. Mhm. Und das war eine sehr sterile Umgebung und eigentlich gar nicht so fördernd für ein Gespräch, wenn man mit so einem Mikro vor der Nase beide so saß und dann auch immer so, hallo, wie geht's dir? Das war ein bisschen anstrengend. Deswegen probieren wir das heute auch mal mit das neue Gerätchen aus. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, haben wir gerade auch schon besprochen und du wolltest nicht wissen, was oder warum. Deswegen, ich habe als erste zwei Fragen. Und die erste Frage ist, warum Musik?
Okay. Ich bin so ein Typ, der immer weiter Sachen ausprobiert hat erstmal und immer alles nur so ein Jahr gemacht hat, schon als Kind. Weißt du, so immer, hey, jetzt will ich das machen, dann habe ich das ein Jahr oder zwei gemacht und dann habe ich keinen Bock mehr an das nächste. Und ich habe ja auch erst relativ spät jetzt so angefangen, richtig Musik zu machen, ne? So mit einer Ernsthaftigkeit oder so.
Mhm.
Und also so mit, keine Ahnung, wie alt war ich dann? 17 oder sowas, 16, 17, was relativ spät ist, ne? So. Ich habe zwar vorher Saxophon gespielt, aber auch nicht, habe nicht viel geübt und so. Ja, und das war das Einzige, was ich in meinem Leben gemacht habe, was mir nicht langweilig geworden ist. Wahrscheinlich deswegen.
Krass. Ja. Und also Saxophon hast du so unterrichtmäßig gespielt?
Ich habe Unterricht genommen, ja.
Ja,
ja, von, ich habe angefangen mit, keine Ahnung, 8 oder sowas, 7, 8. Und ja, bis 15 oder sowas, 15, 16.
Aber eher so ein Muss,
oder? Ja, irgendwie, keine Ahnung, ja. Ich komme da nicht so drauf klar, dieses jetzt, dann stehst du da und hast so ein Notenblatt. Und dann muss man das so spielen und ich... Keine Ahnung. Und eigentlich hörst du zu Hause halt irgendwie Wu-Tang-Platte und irgendwie ist das komisch.
Okay, und dann hast du Gitarre, Gesang oder womit hast du denn bei...
Gitarre habe ich auch damals immer schon ein bisschen gespielt, weil mein Vater gespielt hat. Aber nur so, ich konnte die Akkorde greifen und sowas und ich spiele immer noch nicht viel besser als das. Also ich kann mich so begleiten. Das ist aber eigentlich, ich würde jetzt nie sagen, dass ich Gitarre spiele.
Nee?
Ich kann es spielen so um... Weißt du ja, so, ich kann beim Gig irgendwie die Akkorde spielen und mich begleiten und meine Melodie oder so, aber das ist ja jetzt keine Gitarrenkunst, das ist einfach für mich ein Werkzeug, so, um Songs zu schreiben. Ich mache das auch am Klavier oder sowas, trotzdem würde ich nicht sagen, ich kann Klavier spielen. Also, das ist halt,
ja, okay.
Weißt du, das ist einfach nur, eigentlich nur dafür da, damit ich irgendwie mich hinsetzen kann und einen Song schreiben kann.
Ja. Okay.
Ich habe da überhaupt kein Ego zum Beispiel drin, gar nicht. Weil, weißt du, wenn man singt oder wenn ich was schreibe, dann habe ich natürlich irgendwie eine Form von, bin ich da ganz anders involviert einfach. So ist mir viel wichtiger, wenn ich irgendwie einen Take Gitarre einspiele und jemand sagt mir, der ist wack, das juckt mich so komplett gar nicht. Weißt du, so null, das kommt nicht mal irgendwo an, wo das irgendwie eine Verletzung darstellen kann, gar nicht einfach.
Das heißt eigentlich ein gesunder Abstand sogar dazu.
Total, das ist mir einfach nicht, weißt du, weil es mir nicht wichtig ist, da, ob ich, ist mir egal, ob ich das jetzt... Ob jemand sagt, dass ich das kann oder nicht, keine Ahnung. Manchmal nimmt man die Takes oder so.
Ja.
Jetzt gerade irgendwie bei einem Kollegen auf der Platte was eingespielt und es war einfach nur, um zu zeigen und ich dachte, die nehmen das irgendwie nochmal auf mit einem richtigen Gitarristen, jetzt wollen sie es aber nehmen und das war halt auch so, also auch in die andere Richtung, gar nichts Besonderes oder so. Ich dachte, okay, dann nimmt es, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mich gefreut habe oder dachte so, geil, ich bin jetzt auf der Platte von dem und spiele Gitarre. Das war mir auch egal. Okay. Keine
Geil.
Ahnung.
Ja. Geil. Die, okay. Bevor wir weitergehen mit Musik, Weil da werden wir eh oft wieder hin und her. Ich habe noch eine Frage und dann müsste man vielleicht Interesse halber könnte man natürlich noch kurz fragen, Maxim Richard, wer bist du, wo kommst du her? Das ist vielleicht für die Menschen, die zuhören, interessant. Ich habe nur eine Frage. Nee, die mache ich ganz am Ende. Die finde ich interessanter. Also, Maxim Richard, du bist, wenn ich mich richtig eingelesen habe und so weiter, in Königswinter geboren.
Nee, in Siegburg
bin ich geboren. Siehst du, stimmt ja.
Es stehen einfach im Internet. Das Internet.
Das ist der Wahnsinn.
Es stehen alle möglichen Informationen über meinen Geburtsort. Und weil das so ist, pass auf, wenn so ein Moment mal des Hypes entsteht, dann wollen sämtliche Käfer, dass du in diesem Kaff geboren bist. In dem du mal warst, sozusagen. Ich bin in Siegburg geboren. Ich habe in der Nähe von Königswinter bin ich aufgewachsen, im Dorf in Thomasberg.
Okay.
Und dann, ja, und ich bin Bonner und Kölner und Königswinterer und Siegburger, all das bin ich.
Alle, die irgendwie claimen können, dass du daher kommst.
Das ist halt so ein Tageszeitung-Ding, weißt du? Und dann googelt halt irgendjemand, wenn er das nächste Interview macht und findet halt, keine Ahnung, das eine mal das und das andere mal das.
Ja.
Und in jedem Interview kommt jemand, du kommst ja daher. Und meistens ist es das andere als beim Interview davor.
Wie krass. Ja, ja. Ich habe nämlich 1982 in Königswinter geboren.
Ja, nee, aufgewachsen bin ich. Aber ich bin in Siegburg.
Siegburg geboren. Ja. Französische Mutter, Mama. Ja. Deutscher Vater. Das stimmt alles.
Richtig.
Das stimmt schon. Und angefangen Musik zu machen oder erste Schritt in der Musik als Backing-Sänger von, ich weiß nicht, wie man seinen
Nosliff,
Namen... Ja. Nosliff. Sag mal Nosliff?
Ja. Das ist Wilson andersrum. Weißt du, wegen Malcolm X und so, ich muss meinen
Wahnsinn.
Namen...
Wahnsinn, da komme ich jetzt erst auf. Geil, aber das stimmt schon, dass du da als Erste oder.
Ja, das war der Anfang. Wie gesagt, ich habe ja Saxophon gespielt vorher und sowas, aber da war für mich die Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich Musiker werden möchte und so. Und dann habe ich ja damals Reggae gemacht. So. Damit habe ich angefangen.
Reggae,
hier in Köln. Es gab Rootdown hier in Köln. Und Köln war ja ein bisschen so ein Epizentrum der Reggae-Mucke, auch wegen dem Summer Jam und Pow Pow und sowas.
Mhm.
Petit Prince und so. Und deswegen war das hier ein guter Ort. Und ich bin dann zu Rootdown gekommen und die auch immer noch mein Management machen. Die aber als Label gar nicht mehr so existieren, wie das damals war. Und die hatten halt ihr Nummer 1 Act war halt Nosliff. Und ich konnte dann da halt mitgehen immer bei seinen Konzerten und dann so 3 Lieder von mir singen. Und die restliche Zeit habe ich halt die Backings gesungen. Das war damals super, habe ich ein bisschen Geld mit verdient. Also, was weiß ich, 50 Euro am Abend. Mark. meine Wohnung hat 250 Mark gekostet oder irgendwie sowas. Hier in Köln die erste, ja.
Echt?
Richtig günstig.
Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen.
Ist das Euro, Mark? Wann kam der Euro? Fuck it. Andere Diskussion, egal, weiter.
Ja. Das war eigentlich interessant. Ich muss mal eben das Buch dabei, weil ich nämlich Teil was aufgeschrieben habe und ein Teil, ich habe nämlich die Sache aufgeschrieben. Dann hast du in 2005 deine Debütplatte gemacht, stimmt das? Vom Internet?
Ja, könnte Maxim. Schon sein, 2003, 2005, irgendwie sowas. Ich glaube, es war 2003, aber ich bin mir auch nicht sicher. Kann auch 5 sein.
Vielleicht 2005 released.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Ja, irgendwie sowas, ist ja auch egal. Mhm. Erstes Album, wir haben diese Reggae-Platte, genau. Mhm.
Der hieß auch Maxim.
Richtig.
Ja, und die darauf folgte Rückwärts fallen, 2008.
Okay, wow.
Sagt das Internet Asphalt 2011, Staub 2013, das bisschen, was wir sind 2016 und Reprise 2017.
Ja.
Und ich kenne dich, ich weiß, dass du ja jetzt, und das sieht man auch hier, man kann es nicht auf der Aufnahme sehen, aber du bist ordentlich dabei. Wird das ein neues Album?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir nicht mehr Alben in der Form machen werden, wie das bisher irgendwie war. Weil einfach die Zeiten haben sich geändert und für mich ist das auch egal. Das sind halt so Das sind ja eh immer, das vergisst man immer, dass das immer Formate waren, die sich die Industrie ausgedacht hat.
Ja.
Ne? Das Album. Und dann irgendwann hat man den Eindruck, das wäre so ein künstlerisch perfektes Format und das muss so, wenn man ein toller Künstler ist. Das stimmt aber nicht.
Ja.
So, vor dem Album war es schon mal so, wie es jetzt eigentlich ist, ne? Dass einfach man Singles gemacht hat.
Ja.
Und gerade ist eigentlich eine sehr freie Zeit, finde ich. So, wenn man irgendwie freie Mucke machen will, ist wann, wenn ich jetzt? Und du kannst halt jetzt einfach irgendeinen Song raushauen. So, und das ist völlig egal, ob der irgendwie im Radio läuft oder nicht und ob der singlig ist oder so, ob das Hit-Potenzial hat oder so ein Scheiß.
Ja.
Weil mich das auch eh gerade überhaupt nicht interessiert, irgendwie dieses, ja, dieser Versuch, irgendwas zu machen, was halt irgendwie hittig sein könnte oder sowas. Ich finde, das gibt's auch gerade gar nicht mehr.
Hast du das je gemacht?
Nee, ich also zumindest nicht bewusst oder sowas. Ich glaube, ich hatte immer wieder mal Phasen, wo mich das mehr interessiert hat, einfach so Pop. So dieser Pop-Moment, weißt du, was Eingängiges zu schreiben und sowas, was war einfach, es kam dann so aus mir raus und gerade ist das halt überhaupt nicht. Ganz gesagt, gerade ist es so. Also erstmal passiert, ich glaube bei Staub, so dann kam meine Soldaten, das wurde ja dann ein Hit. Haben wir auch nicht gedacht, dass das ein Hit werden würde. So, gar nicht haben wir das geglaubt. Wir haben gedacht, das ist die erste edgy Single. So, das war unser Gedanke. Und wir hatten meiner Meinung nach poppigere Songs. Und die haben dann aber alle nicht funktioniert, sondern das hat funktioniert. Also man weiß es sowieso auch immer nicht. Und ich glaube, damals war mein Geschmack vielleicht auch einfach ein bisschen kompatibler noch mit irgendwie dem, was halt draußen läuft. Das ist ja so, läuft das ja im Universum, dass es halt irgendwelche wellenförmigen Trends und Bewegungen und sowas gibt und manchmal gibt es halt Überschneidungen mit dir und wenn du im richtigen Moment dann irgendwie was magst oder eine Art von Harmonien magst, eine Art von Stimmung magst, die halt auch irgendwie gerade gefragt ist, in Anführungszeichen, dann kann das halt passieren, dass was ein Hit wird. So, die andere Theorie ist, dass ein Hit immer ein Missverständnis ist. Das stimmt auch nämlich so ein bisschen, dass einfach dadurch, dass so viele Leute das dann hören, das gar nicht sein kann, dass sie das richtig verstanden haben. Weil so viele Leute können gar nicht genau das Gleiche denken sozusagen oder fühlen oder sowas.
So. Weißt du?
Insofern ist es immer dann irgendwie irgendwo ein Missverständnis.
Ja. Ja. Du meinst, du weil hast jeder so, Geschmack und jeder,
ja.
Wir sehen ja auch anscheinend, ne, alle anders, wir nehmen alle anders wahr und das ist ja auch für Hören, Riechen.
Also wenn du jetzt den Künstler fragst, wenn du jetzt irgendwie hingehst und den Coldplay-Sänger fragst, so ja, wie, was hast du, findest du nicht auch, dass du so ein bisschen klingst wie Maroon 5, was auch immer, keine Ahnung, dann wird er dir wahrscheinlich auch ins Gesicht schlagen, weißt du, ich habe keine Ahnung, und sich missverstanden fühlen oder sowas. Und wenn du jetzt einfach generell mal guckst, was so die berühmte Hören auch Kategorie so rausspuckt bei allen möglichen Leuten.
Ja.
Ich glaube, die Künstler sind dann sehr selten damit zufrieden. So.
Ja.
Außer die befinden sich in so einer ganz ausgewählten Nische. So. Irgendjemand hat das mal schön gesagt, wenn du halt für die Telefonzelle Musik machst so, und für alle, die da reinpassen, dann gibt es weniger Missverständnisse.
Hm.
Ja. Aber ja, das sind halt auch einfach nur, ich weiß es nicht mehr genau.
Schlauer Mensch, muss man sagen. Okay. Reflektiert deine Musik dich, sagt man an dich oder dir?
Dich.
Dich, ja. Als ich hier hingefahren bin, habe ich gedacht, ich habe dich hier bei dem Umzug noch geholfen.
Hier rein, genau.
Und da kann ich habe dich eigentlich gar nicht so musikalisch kennengelernt, als eher so aus Menschen. Das ist eigentlich ganz lustig, weil deine Musik dann eher später kam. Ich habe dann zweimal mitgespielt, dreimal ausgeholfen.
Ja.
Das war sehr cool, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich habe dich eigentlich eher so aus Menschen kennengelernt, was ich ganz interessant finde, weil ich dann später deine Musik gehört habe und für mich das stimmig ist, aber ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist. Für mich bist du nämlich, und vielleicht ist das eine komplett falsche Interpretation, deswegen sage ich mal, ich finde sehr schön an dir, dass du eigentlich ein sehr nachdenklicher, vielleicht sogar manchmal sorgender Mensch, so ich habe das Gefühl, du hast viel tiefe Gefühle, was die Welt und die Menschheit und Gesellschaft und alles angeht halt, ne? Auch wenn du sprichst und wenn wir über Sachen sprechen und deine Musik reflektiert das für mich sehr wohl. Vielleicht ist das auch das Missverständnis, weil ich da rein interpretiere, was ich höre. Stimmt das?
Ja, das stimmt, würde ich sofort unterstreichen. Ja, ja. Ich denke schon viel drüber nach und was um mich herum passiert und mir selbst passiert und wo wir stehen als Menschheit und all so ein Kram. Mhm. Genau, das ist manchmal sehr schön und manchmal auch nicht so schön.
Ja, das ist das Los von, oder das...
Das Los, ja.
Ja, das Los des...
Schreiberlings, ja.
Ja, ja, Künstler, Schreiber.
Ich finde das auch, also ich meine, jeder hat so sein Päckchen zu tragen irgendwo an irgendeiner Stelle. Also jeder Beruf bringt irgendwas mit sich, was halt irgendwie nicht so easy ist und so. Und ich weiß auch gar nicht, dass das jetzt bei mir großartig was damit zu tun hat, dass ich das mache, was ich mache, sondern wahrscheinlich bin ich einfach so. Und es hat wahrscheinlich viel mehr mit irgendwelchen Dingen zu tun, wie ich aufgewachsen bin in meiner Kindheit, mit der Geschichte meiner Eltern, was auch immer. Ne? Das ist ja zu was man wird, zu wem man wird, das ist ja sicherlich hast du da eigenen Einfluss drauf, so, aber natürlich nicht nur. Ne?
Wie bist du aufgewachsen?
Hier in so einem Dorf. In Königswinter, da hatten wir ja gerade schon, in der Nähe von Königswinter. Mein Vater, der hat seine Firma, der hat einen Verlag gemacht, der hat extrem viel gearbeitet, also kenne ich sozusagen dieses, also da kommt das bei mir auch wahrscheinlich her, so dieses Akribische und wahnsinnig fleißige. Ich bin sehr so damit mit so Arbeiterwerten, glaube ich, aufgewachsen. Fleiß und sowas ist einfach, das sind Tugenden gewesen bei uns. Also ich hatte so Kumpels, die halt zum Beispiel ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben oder sowas. Das wäre nicht gegangen bei uns.
Nein?
Nein, Alter. Nein. So. Also ich und ich habe immer auch so gedacht, so, ey, das, keine Ahnung, vielleicht war ich ein bisschen strebsam oder sowas, hat damit nichts zu tun. Es war einfach völlig klar, dass das nicht geht bei uns. So. Man macht seine Arbeit und dann kann man rausgehen und Basketball spielen, so vorher nicht. So. Und da gab es auch gar nicht viel Diskussion bei uns. Also da waren die so klar, meine Eltern, dass da nicht drüber diskutiert werden musste. Ich habe das gar nicht groß versucht, irgendwie mich dagegen aufzulehnen, weil das einfach, ich wusste, dass das keinen Sinn macht. Also, und der hat einfach wirklich sehr viel, meine Mutter hat auch in der Firma von meinem Vater gearbeitet. Die kommt ja aus, die ist in Tunesien geboren und dann halt im Kindesalter sind sie dann halt nach Frankreich, weil dann wegen dem Krieg. Mhm. Guerre d'Indépendance.
Hat sie die von. War das traumatisch? Weißt du das?
Nee. Also vieles war traumatisch im Leben meiner Mutter, aber ich glaube, diese Flucht in Angst, in Anführungsstrichen, nicht. Meine Mutter macht gerade auch so Theaterabende mit. Hat sie gerade einen gemacht, wo es genau um Flucht geht irgendwie und wo sie jetzt so ein paar syrische Kinder irgendwie gesucht hat und nicht nur syrische Kinder, auch Kinder aus kamen ja eigentlich aus ich weiß nicht, Nigeria kam einer und sowas, ja, und mit denen so ein Theaterstück auf die Beine gestellt hat, wo es um Heimat und Flucht und sowas geht. Und ja, dann wurde sie auch immer gefragt, so, ja, deine Vergangenheit, als bist ja auch geflohen aus Tunesien. Sie hat gesagt, das ist immer was ganz anderes, weil sie konnte ja nach Frankreich zurück, auch wenn sie in Tunesien geboren wurden, auch meine Großeltern wurden in Tunesien geboren, aber sie sind ja Franzosen. Das heißt, in dem Moment der Not dort gibt es immer die Chance, zurückzugehen. Und allein dadurch ist das ein völliger Unterschied. Du verlierst dann deine Heimat in dem Sinne, aber du hast immer eine sichere Zuflucht. Und das ist ja ganz anders, als wenn du jetzt aus Syrien kommst. Du musst ja erstmal hoffen, dass du überhaupt hier bleiben kannst und sowas. Also ein ganz riesiger Unterschied.
Das hat sie als Kind auch schon
Nee, also ich glaube, die hat davon nicht so, die war sehr jung. Ja. Ich glaube, die hat das jetzt nicht so. Aber es gibt schon, die sind schon gefahren, ne, durch den Atlas mit dem Auto, und meine Großmutter, 1,50 Meter groß, hatte halt ein Maschinengewehr auf dem Schoß. Also es war schon der Style.
Ja.
Ja. Die sagen immer so, ja, das war, weil die waren beliebt, weil der war ja Lehrer, mein Großvater, und der ist auch, die sind auch wirklich bis zum bitteren Ende geblieben, sehr lange, als in Algerien schon keine Franzosen mehr, und die jetzt schon unabhängig waren, waren die noch in Tunesien. Die sind sehr spät gegangen erst.
Krass.
Die sagen immer, wir hätten auch bleiben können oder sowas, aber ich glaube, das ist ein bisschen Verklärung.
Ja.
Ich glaube, dass das schon auch besser war, dass sie gegangen sind.
Ja, gut. Ja. Irgendwann, ja.
Der ist dann immer, mein Großvater ist dann ins Dorf gegangen und hat immer ganz laut gesprochen, wir fahren jetzt nach Tunis. Weil er wusste, dass dann halt wie heißt das, Mund-zu-Mund-Ding losgeht, ne? Und die dann erzählen und dass dann die Guerilla-Leute wissen, na, das sind die Giros, die fahren jetzt nach Tunesien, da müssen wir nicht schießen. So. Krass. Und dann sahen sie die halt immer, das sind so die Geschichten. Also das sind schon so die Bilder, die mit denen ich, glaube ich, aufgewachsen bin auch, ne? Dass sie dann da durchfahren und dann siehst du in den Berggipfeln halt die Guerillas stehen.
Ja, ja. Krass. Mhm. Das ist echt, das ist so eine andere Welt.
Völlig anders. Ganz verrückt eigentlich so diese, weil ich mich total als Deutschen sehe einfach, ne? Weil ich irgendwie, ich habe auch gar nicht einen großen Bezug zu meiner französischen Herkunft oder so. Mhm. Dennoch sind das halt Bilder, die mich halt geprägt haben. So meine Mutter in der Wüste und mit Skorpionen spielen und sowas. Das, mhm. Es ist total merkwürdig, weil es mir ganz fremd ist, wie ein Märchen oder so. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite kenne ich diese Geschichten halt, seitdem ich...
Hat deine Mom da viel über erzählt oder wo hast du die Geschichten her?
Ja, die hat das erzählt, ja. Hm. Klar.
Warst du als Kind ja auch schon auch nachdenklich? Oder?
Nein, ich war total der Sanguiniker. Ich war richtig zum... Alle mochten mich. Ich bin so ein clownlustiger Mensch gewesen, so als jüngerer Bub. Mhm. Und ich glaube aber, dass als das erste Mal mir das Herz gebrochen wurde, mit ungefähr 18 oder was war ich dann, und das war ja dieses Mädchen, das ich ihn kennengelernt habe, auf dem Austausch in Guadeloupe in der Karibik. Und das war dann ja, ich habe dann wirklich versucht, diese Beziehungen zu führen, auch wenn die halt in der Karibik war, was natürlich total Kinderkram, also Quatsch, ne, man hätte das halt nicht machen dürfen oder sowas, aber ey, ich wollte das, also habe ich gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und bin in jeden Ferien dahin geflogen und so. Und bis es halt irgendwann nicht mehr ging. Und auch schon währenddessen, einfach diese Angst, so, ich kann halt dieses Mädchen, war krass verliebt in sie und so, ich kann nicht diese Beziehung führen. Ich glaube, dass diese Zeit mir irgendwie so ein bisschen dieses Unbedarfte genommen hat.
Ja.
Und ersetzt hat durch so eine Melancholie irgendwie, die auch schön ist, aber danach war ich nicht mehr so unbedacht wie vorher, weißt du?
Das war wirklich ein Wendepunkt.
Ich habe darüber nachgedacht so, und dann ist mir, wenn ich überlegt habe, wann ist das eigentlich passiert? Wann ist dieser Moment passiert, weil ich mich kenne als Kind, der halt immer nur Quatsch macht und lacht und so, zu hör dir meine Musik an. irgendwann muss ja was passiert sein. Und das ist jetzt so leicht gesagt, ne? Weil das da kann man ja auch tief buddeln einmal so, ne? Wo solche Sachen dann herkommen und wann sie dann zutage kommen und sowas. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass nach dieser Beziehung ich nicht mehr so ganz so lustig drauf war wie vorher.
Gut, ich meine, es ist in dem Alter auf eine Art und Weise das Vertrauen in einen Menschen so geschadet wird, oder, ne, auch das Vertrauen, was man, das kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich viel...
Es hat mich auf jeden Fall irgendwie verändert. Ja. Also die war total cool. Also ich habe gar nicht, es ist kein Vorwurf darin oder sowas, es war einfach, wie es war. Und ich glaube auch noch nicht mal, dass wir uns getrennt haben. Eigentlich war mir das immer klar, dass wir uns wahrscheinlich irgendwann trennen, aber einfach diese ganze Zeit, dieses zu versuchen, in diese Beziehung zu führen. Und irgendwas hat mich, glaube ich, ein bisschen verändert. Das ist lustig, ne? So die Kindheitsgeschichten. Mhm. Kindheit, ich war ja dann 18 oder so. Ja.
Ja. Abschließen der Kindheit.
Ja.
Oder, krass. Dann warst du 18. Wann hast du angefangen, Musik zu machen?
Kurz davor. Und da habe ich die Idee gehabt, ich mache Reggae ja an diesem Ort. Weil das ist natürlich da die Mucke, so Dancehall und Reggae. Und ich kam ja erst über Dancehall eigentlich zu Reggae. Und ich wusste gar nicht, dass das überhaupt irgendjemand macht in Deutschland oder sowas. Ich habe das einfach versucht, das in deutscher Sprache zu machen. Ich habe vorher Rap gehört halt, ne? Mhm. Mos Def und sowas. Ich weiß, dass ich immer Mos Def gehört habe, als ich in Guadeloupe war.
Ja.
Voll. Und, ja.
Der kommt
ja
jetzt hier.
Kommt er, ja? Aber er ist doch jetzt immer hier, wie heißt der, Yusuf irgendwas Ding.
Ja, ja.
Spielt er dann die Songs? Ich weiß es nicht.
Ich weiß eigentlich nicht, was er dann macht. Okay, hier zurück zu hier und jetzt. Ja. Ich wollte nämlich fragen, aber das sind eigentlich irrelevante Fragen eigentlich.
Gibt es das?
Weiß ich nicht. Ich habe nämlich das dann gefragt, okay, dann warst du 18, hast du Maxine gemacht. Ich habe nämlich deine Alben, wenn man sich die so anschaut und auch die Songs und so weiter, habe ich mich gefragt, ob nur ich das zum Beispiel auch wahrnehme oder ob dein Album und deine Musik immer ein wenig kritischer, dunkler, nachdenklicher, vielleicht auch deswegen ehrlicher, aber das geworden sind.
Du meinst das von Album zu Album?
Wenn man das
ja,
so sieht.
Absolut, ja. Es ist immer, immer dunkler geworden, die Platten. Ja. Bis jetzt zum das bisschen, was wir sind. Schon, auf jeden Fall. Und das war, ich glaube, das ist auch das, was es für mich ein bisschen schwieriger macht, glaube ich, irgendwie da konstant irgendwie zu funktionieren, sag man einmal, irgendwie da im Musikmarkt, so, weil das einfach, ich das total verstehen kann, dass man sich das nicht ständig anhören will. Mhm. Kann ich total verstehen. Ist jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie denke, so, ey, was, die sollen das mal öfter hören. Also ich kann total nachvollziehen, dass man nicht ständig Bock hat, sich diese Art von Aufrichtigkeit ständig anzutun. So. Es ist ja, weißt du, dieses, wie heißt es, La Vie en Rose, nicht, das, wie heißt dieser Film nochmal, nicht La Vie en Rose, dieser, ach Gott, wie kommt denn, na, La Vie est belle, meine ich, so, das ist ja auch eine Wahrheit, dass man seinen Kindern irgendwie, dass man die Kinder belügt, um ihnen die
Illusion zu... Das ist der mit dem Konzentrationskampf.
Genau, ja. Genau, ja. Ich bin jetzt Vater geworden ja von einem knappen Jahr und das ist sowas, was ich auch jetzt gelernt habe, dass Lügen nicht grundlegend falsch sind. So, Lügen können sehr gut gemeint sein und irgendwie und einen auch selber dazu bringen, sich zusammenzureißen und irgendwie auf die positiven Sachen zu schauen. So, das ist auch eine Wahrheit. So, es gibt natürlich total eine ekelhafte Art zu lügen und die einfach nur destruktiv ist. Aber seinem Kind zu sagen, alles wird gut, ist
auch
für mich,
wenn man es vielleicht selber noch nicht
komplett verinnerlicht hat oder sowas, ist es, finde ich, nicht, daran ist nichts falsch. So. Und das meine ich jetzt auch so ein bisschen mit so, weißt du, wenn man nicht immer Lust hat, sich das anzutun, halt diese, weißt du, weil man die, jetzt gerade die letzte, die ist einfach sehr wahrhaftig so und da gehe ich in sehr persönliche Sachen rein, die irgendwie mir und meinem Umfeld halt irgendwie passiert sind und sowas und dieses ist einfach nicht immer so angenehm. Mhm. Und man will das nicht immer um sich haben, so diese Aufrichtigkeit. Also man will auch gerne mal einfach irgendwie einen 80s-Hit hören und sowas, weil der einem ein gutes Gefühl gibt und das ist auch völlig okay. Aber man muss das machen, was man kann und was man, wo man das Gefühl hat, dass das ist das, was aus mir raus muss. Und das war zu diesem Zeitpunkt so. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel auch einfach immer wieder mal Lust, einfach mal irgendwie einen Song zu schreiben, einfach nur weil er schön sein soll. Ob das jetzt irgendjemand anders aussieht, sagen wir dahingestellt. Aber ich will gerade viel weniger. So, das ist einfach, ich bin nicht so ambitioniert, da jetzt so krass in die Tiefe zu buddeln. Ich war da und es war nicht so schön auch. Weißt du? Ich muss da jetzt nicht immer hin für jede Platte.
Mhm. Ist das auch, weil das habe ich auf jeden Fall auch aufgeschrieben, was verändert ein Kind? Ist das, hat sich grundlegend sich da, haben sich da Sachen verändert in deine, eigentlich das, was du gerade sagst, ich will nicht unbedingt mehr immer so tief oder zu diesem Punkt und so weiter. Ist das auch, weil du selber damit von Art und Weise abgeschlossen hast, oder ist das so, ist
beides.
Das eine neue Ära mit...
Es ist beides, es geht auch nicht mehr. Also mein ich habe das neulich, hatte ich wieder mal so irgendwie so ein paar Tage echt so ganz schlecht waren und dann fiel mir ein, so, das geht dann. Weißt du, so eine Maus, die sitzt dann so im Raum kerzengerade und ich wieder krumm am Klavier. Das war genauso das wurde mir so schlagartig klar, so, ey, das geht nicht mehr. Das kannst du nicht mehr machen. Ich will nicht, dass sie mich so sieht und so. Und das hat auch was Positives, weil es dich auf die Beine bringt und dich auch irgendwie dazu bewegt, irgendwie dich positiv zu denken einfach. zu sagen, so, ey, das ist nicht, definier dich nicht so über dein Leid, weißt du? Mhm. Dass Sachen passieren, so, das ist halt, und dem einen passieren irgendwie mehr Sachen, dem anderen weniger, das ist das halt so. Aber man hat immer, glaube ich, die Wahl, worüber man sich definieren möchte und sowas. Und das ist glaube ich, in jeglicher Form von Depression und Traurigkeit oder wie man das immer nennen mag, so, ist das was immer wieder auftritt, dass man sich daran gewöhnt auch, ne? An diesen Schmerz oder an diese Traurigkeit und sowas und sich darüber definiert irgendwann und denkt, wenn man das nicht mehr hat, ist man nicht mehr man selbst, so. Und das stimmt nicht.
Oder man verleugnet sich, ja, irgendwie, wenn man, ja, das, würdest du sagen, du hättest, also hast du mit Depressionen zu kämpfen gehabt?
Ja, also ich habe jetzt erst so nach immer wieder irgendwie, man höre meine Musik, das dokumentiert ist ja ganz schön und sowas, aber immer wieder irgendwie doofen Phasen und sowas habe ich jetzt dann auch irgendwie mal gesagt, jetzt ist Schluss, so auch als die Tochter kam, mal so eine Therapie angefangen und sowas, das mache ich jetzt auch und das hilft mir auch und so. Der ist aber, der Psychologe ist cool, der sagt gar nicht sowas wie Depression, das nennt das gar nicht, der sagt immer Traurigkeit. Und ich finde das irgendwie ganz okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Depression sind, depressive Verstimmungen, weil da wird ja jetzt diskutiert. So, ich muss auf jeden Fall keine Tabletten nehmen oder sowas. Es gab aber auch schon Zeiten, wo es wahrscheinlich besser gewesen wäre, wenn ich mal vielleicht ein paar Tabletten genommen hätte, kann ich mir vorstellen. Ich habe auf jeden Fall, komme ich aus einer Familie, wo wir alle damit, wo es überall ist. So, ist jetzt nicht irgendwie, ich wäre da schon eher der Querschießer, wenn ich jetzt nichts hätte. So. Also mein Großvater hatte schon in Frankreich, der hatte schon wohl Depressionen, ist dann in die Wüste verschwunden und dann erst wieder zurückgekommen, wenn es so ihm vielleicht ein bisschen besser ging und sowas. Und da damals waren ja so Zeiten, wo man darüber noch gar nicht gesprochen hätte oder sowas. Ne? Der hatte das, Depressionen ging dann, wie meine Mutter hat das auch, mit Vater. Ja.
Krass. Ja. Ja, ja, ich meine, das, das mit dem, also
mein Benennen. Vater weiß ich gar nicht, aber er hat einfach harte Zeiten durchgemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt.
Ja, das ist vielleicht so der Essenz in der Tat. Ob jetzt das, ich kann nur für meine eigene Familie sagen, dass da offiziell zum Beispiel, keiner hat da offiziell Depressionen gehabt, aber wenn ich jetzt immer mehr, wenn man bewusst ist und Sachen wisst und zurückschaut und ich gucke mir meine Eltern an oder die Großeltern, dann sehe ich für meinen Part Depressionen, die man auch als Traurigkeit oder Weglaufen von Fakten oder als alles Mögliche beschreiben könnte oder die auch so nennen könnte. Man muss auch nicht, die Sprache dafür ist relativ arm eigentlich, muss ich sagen, finde ich.
Ist ja auch, weil es sich hart vermischt, sozusagen, ne? Weil, also dann gibt es ja auch dieses Burnout-Ding auch, ja, was auch sehr ähnliche Symptomatiken ja dann auch haben kann mit irgendwelchen Depressionen und so. Ja. Und dann, was hast du jetzt? Also mein Vater könnte auch sein, dass er einfach einen Burnout hatte, weil er so viel gearbeitet hat. Ich kann das auch nicht. Der hat das irgendwie auch sehr fern von uns gehalten, was toll ist, so. Und auch echt schwer. Und was ich denke, das hat er krass geschafft, irgendwie das einfach. Ja, das nicht so zu zeigen irgendwie, ne? Also ich kann das zum Beispiel nicht so gut. Also wenn es mir nicht gut geht, dann sieht man das sehr deutlich und alle müssen drunter leiden halt auch, ne? Das ist ja auch was dann passiert, ne? Dass das ganze Umfeld, dass du das ganze Umfeld mit runterziehst und so, ne?
Ja, aber liegt nicht da auch, das ist die Frage, ne? Ob's da. Ich nehme es meinem Vater eher übel, dass er sehr viele Sachen versteckt hat, bis es irgendwann nicht mehr ging und er dann auch, ne, einfach nicht mehr arbeiten konnte und so weiter. Was ich verstehe, als wir noch jünger waren, dass er vielleicht gedacht hat, ja, okay, Kinder muss man da nicht mit belassen. Andererseits ist das ein Teil von dieses Tabu behalten, ist vielleicht auch tatsächlich, meinst du, es ist schlimm, wenn ein Elternteil auch mal zum Kind sagt, ey, mir geht's gerade nicht so blendend oder nicht so gut?
Das ist jetzt eine Sache, die klar geht, aber das ist ja nicht das, was man macht, wenn man zeigt, dass man depressiv ist. Das, was man dann macht, ist eher so, ich liege auf dem Boden, ich kann nicht mehr aufstehen. Ja. Das ist was, was man vielleicht seinem Kind irgendwie dann, ja, also man hat dann halt einfach, dann verdrehen sich die Rollen, ne, sozusagen. Man ist das Kind und dann auf einmal ist man nicht mehr das Kind. So. Ja. Und also da gibt es für mich auch überhaupt gar keinen Groll oder sowas. Ne? Also ich weiß, wie es ist, so, und dass man das nicht, dass man nicht dazu in der Lage ist, vielleicht dann auf die richtige Art und Weise zu handeln, sozusagen, wie das im Bilderbuch steht. Man ist dazu nicht in der Lage, wenn man einen depressiven Schub hat oder wie man das auch mal nennen mag. So, man denkt, es geht nie wieder vorbei und dass alles furchtbar ist und so. Wem erzähle ich das?
Ja. Ja.
Und ich hoffe sehr, dass das halt, und deswegen mache ich das ja jetzt auch irgendwie, diese Therapie, weil ich für mich irgendwie festgestellt habe, das ist, viele Sachen werden auch erlernt sein und so. Und ich will nicht, dass meine Tochter auch von mir wieder irgendwie diese Art von Mechanismen, Verhaltensweisen oder sowas lernt. So, und die Depressionen von meiner Mutter sind irgendwie, würde ich sagen, die sind, also besser als sie kann man damit nicht umgehen. Die hat wirklich ein unfassbar hartes Leben hinter sich. Durch alle, so die kleinsten, einfach nur die kleinsten Geschichten sind allein schon, dass die halt irgendwie Pfarrerstochter war und irgendwie dann, wenn die, als sie ankamen, erste neue Schule aus, ne, in Frankreich, kamen die, waren zu sechst, so, und kam dann da in die Schule rein und da standen dann schon alle Kinder Reihe und Glied und wurden mit Steinen beschmissen, weil sie evangelisch waren. Das war halt einfach der, so, ja, hallo, wir sind in der Schule.
Ja.
So, und das sind so die kleinen, weniger schlimmen, wo sie drüber lacht, Geschichten. Also sie hat wirklich ein extrem hartes Leben. Und natürlich kriegt man davon in einer Form von Depression. Und sie hat ihr Bestes gegeben, damit umzugehen. Bestimmte Sachen sind zu uns rüber, meine Schwester und mir rübergeschwappt. Und wir müssen bestimmte Sachen auch weiter verarbeiten. So, das so ist das ja, das wird ja vererbt. Traumata werden über Generationen vererbt, das weiß man mittlerweile.
Ja.
Und ich hoffe einfach sehr, dass ich meiner Tochter nicht mehr irgendwas weiter vererben muss. So, dass ich das schaffe, das irgendwie zu bewältigen und dass das dann auch aus der Welt ist. So. Und dazu hat man ja heutzutage tolle Möglichkeiten. Und ich hab mich da lange, lange gegen gewehrt. Einfach immer gesagt, ich brauche das nicht, ich habe ja meine Musik. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Musikmachen zu so einem Gleichgewicht geführt hat, weißt du? Aber ob das ein gesundes Gleichgewicht ist, das weiß ich zum Beispiel nicht. Das hat mich immer im Gespräch gehalten. Ich konnte mich immer ausdrücken. Ich konnte immer meine Gefühle zeigen oder sowas. Aber dennoch hat man halt nun mal nicht den Zugang zu all seinen Gefühlen und zu seinen, was weiß ich, Traumata, die da irgendwo drinstecken. Die Sachen, die man halt irgendwie falsch gelernt hat oder die da irgendwo drinstecken. Dazu hat man leider nicht immer den Zugang. Auch nicht, wenn man Musiker ist oder wenn man gut mit Sprache umgehen kann oder sowas. Und ich glaube, dass ich dadurch über Jahre mich über Wasser gehalten habe, aber dass ich jetzt das selber bewältigen konnte, das war jetzt dann, als ich gesehen habe, als ich wusste, ich werde Vater, habe ich gemerkt, jetzt ist es einfach nicht mehr, es gibt nicht mehr genug Zeit, um zu versuchen, das selber zu hinzukriegen. Mhm. Ich muss das jetzt schnell versuchen zu lösen, so. Soweit das geht. Und so ist das auf jeden Fall eine Chance. So kommt halt so ein Kind zur Welt und bringt auch ganz viele andere Gedanken auch mit zur Welt. Auch, also viel. Ich habe ganz viel in der Vergangenheit gewühlt, seitdem die da ist. In der Vergangenheit meiner Mutter, also richtig, richtig die befragt und all so Sachen, weil das auch immer so wichtig wurde.
Mhm.
Also viel habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt in meinem Leben. Zum Beispiel mit der Geschichte meiner Mutter, und so, weil es auf einmal wichtig wurde. Einfach dadurch. Und das bringt alles, all das bringt so ein Kind halt auch auf einmal zur Welt. Das ist schon interessant. Und guck dich halt an mit den kleinen coolen Augen und sag dir so, komm klar. So, ich habe nämlich verdient, irgendwie froh zu sein. Einfach nur froh und zu lachen und dass sich alles um mich dreht. So.
Ja. Geil. Ach, scheiße, irgendwie, ja. Schön ist es auch.
Ja, es ist wunderschön, ja.
Das ist eine ganz andere Relevanz auf einmal da, ne? Ich kam dann irgendwann auf für mich, dass mit der Kälte und der Natur dieses Eiswasser Und das sind vier Parallelen. Es ist lustig, dass so ich glaube, das wird sehr unterschätzt, dass in einem Moment von Traurigkeit oder eine Depression oder eine Krise oder ein Burnout, wie man es auch nennt, diese Veränderung von Relevanz unglaublich viel bringt. Ein Kind ist natürlich noch was ganz anderes, aber für mich in Eiswasser springen und einfach mal körperlich ums Überleben kämpfen, bringt eine ganz andere Relevanz und eine ganz andere Sicht und eine ganz andere. Man ist mal eben irgendwo ganz woanders, wo man sich selber anschauen kann, Probleme anschauen kann und auch gezwungen wird, Sachen unter Augen zu sehen, aber genau, auch mal zu sagen, nee, komm, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr, weil das ist echt ein Teil von einem Traumata oder irgendwas, Glaubenssätze oder solche Sachen. Und ich habe keine Kinder, noch nicht. Kann mir nur so vorstellen, dass das auf einer komischen Art Ebene, dass das auch sowas ist. Man hat ein Kind und dann alle Regeln sind auf einmal anders, weil man einfach was hat, worum man sich kümmern muss. Und man auch eigentlich ganz liebevoll sagen kann, so okay, aber dann muss ich auch, das ist auch eine Art von Selbstliebe, dann muss ich aber jetzt auch wirklich das sein lassen.
Ja, oder, ne, so ist das. Ja.
Da nicht mehr die emotionale Abhängigkeit zu bestimmten schlechten Emotionen einfach mal wirklich mal.
Die ist ja auch ein krasser Spiegel. Die ist ja so krass verbunden. Und mit der Mutter natürlich noch viel mehr als mit dem Vater, aber auch mit dem Vater ist so ein Kind krass verbunden. Die merkt sofort, wenn du nicht im Gleichgewicht bist. So das kannst du nicht verheimlichen vor der, dann kannst du noch so spielen und sowas. Ja. Also du musst auch wahrhaftig das sein. So. Ja. Das ist total krass. Also ich, für mich war es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Auch was du sagst, halt Extremsituation ist halt einfach, die Geburt ist einfach auch schon so eine Extremsituation. Ja. Und das hat auf jeden Fall mal Sachen irgendwie mal klargerückt auch einfach. Ja. Danach gehst du so heim und denkst auch so, oh, wow. Was war das? Ja. Okay. Und hast dann auch noch so ein Würmchen im Arm. So.
Ja.
Das ist schon krass. Man darf halt, ich glaube, was halt nicht passieren darf, ist, wo ich mir vorstellen kann, dass eine Gefahr besteht, was ja auch diese Kletterer und so, diese ganzen extremen Menschen halt, die das dann irgendwann brauchen, ne? die halt diese Relativierung, die abhängig werden von dieser Relativierung. Ne? Man kann das ja so im Kopf durchgehen und das hilft dann auch kurz, ne? Wenn man sagt, so, ey, Mann, eigentlich bin ich nicht so wichtig, so zum Beispiel. Das ist ja die einfachste Form sozusagen, um akute Probleme sozusagen mal ein bisschen irgendwie kleiner zu machen und einfach sagst du, ja komm, wir sind ja nur die kleine Welt, ein Staubkorn im Universum. Das kann ja, darin liegt ja auch eine Erholung sozusagen irgendwie. Mhm. Und was aber so extrem Leute machen oder du auch, wahrscheinlich in einer Form, ist natürlich das physisch zu erfahren einfach. Das ist einfach, wenn du irgendwie, wie du sagst, so dann kurz ums Überleben kämpfst, auch wenn du weißt, dass du nicht sterben wirst, aber dein Körper macht das durch, so. Ist das natürlich wirklich eine ganz krasse Form von Relativierung, weil die dir sagt, so, ey, guck mal, wenn ich das kann, so, was ist denn das jetzt dann noch? Was ist denn jetzt noch, wie wichtig ist das denn jetzt noch, ob ich dir jetzt hier die eine Note ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät spiele oder sowas? Das ist doch klar. So.
Ja. Ja.
Aber was ist natürlich auch nicht eine Lösung sozusagen für alles sozusagen? Ich glaube, es ist, ne? Irgendwie wäre es ja auch schön, wenn man das schaffen würde, auf Dauer selbst sozusagen im Gleichgewicht sich zu bewegen und zu sagen, also ich meine, bei dem Eiswasser, da geht es ja nicht nur darum, die geht es ja noch um viele andere Sachen. Das hat ja auch einen gesundheitlichen guten Aspekt und also das ist ja jetzt nicht nur das sozusagen, diese Extremerfahrung, die daran interessant ist. So. Aber so ein tolles Ziel wäre doch einfach zu irgendwann
das Gefühl auf zu jeden haben, Fall.
Ich muss gar nicht irgendwas anders machen. Ich muss mich gar nicht irgendwas aussetzen. Ich verstehe ganz genau, dass jetzt zum Beispiel, dass jetzt gerade was passiert und ich vielleicht aus dem Gleichgewicht komme oder sowas und ich traurig bin oder sowas. Aber ich weiß sehr genau, wie ich damit umgehe und ich muss mich damit jetzt nicht so krass definieren. So. Das bin jetzt nicht komplett ich und das wird auch wieder vorbeigehen. So. Das ist immer so, dass man das einfach akzeptiert. Das klappt gerade bei mir auch ganz gut, dass ich irgendwie dadurch sind diese Phasen einfach viel kürzer geworden. Das habe ich gemerkt, dass ich einfach, wenn ich irgendwie, wenn ich das spüre, okay, und dann ist mal so ein Tag, der ist auch mal richtig scheiße und dann verkrieche ich mich so und bin im Studio und mache. Und dann ist es auch besser, wenn irgendwie meine beiden Süßen mich nicht so mitkriegen und so. Aber vorher wären das dann halt 2 Wochen gewesen und jetzt ist es halt einfach bis 1-2 Tage oder so. Ein Tag richtig scheiße und der zweite ist dann so ein bisschen irgendwie immer noch, wo ich merke, ich bin nicht ganz irgendwie komisch, weißt du, dizzy. Und am dritten Tag ist schon wieder vorbei. So. Und das ist einfach im Vergleich zu 2 Wochen, 1 Woche dizzy und dann wieder normal und dann nach 2-3 Wochen wieder, so ist es halt irgendwie, ist es irgendwie anders. Also schon okay. Ja. Und wirklich einfach schon ein bisschen durch so ein Bewusstsein einfach, so einfach sich klar machen, ey, warum reagierst du jetzt, auf was reagierst du jetzt gerade? Ja. So. Das funktioniert manchmal, auch nicht immer, aber manchmal.
Ja, ist ja gut. Ist auch so wie alles andere, ne? Wie Muskeln, wie es ist Training und immer wieder und immer. Und aber ich meine, das ist ja schon ein Löwenteil, ist, wenn man sagen kann, ich hatte 2 Wochen und ich habe jetzt mal 2 Tage Kopf ein bisschen quer, aber komme da irgendwie gut durch und habe auch meine Handgriffe und habe. Das ist natürlich, vielleicht ist dann irgendwann der letzte Schritt, frage ich für mich oft, ist dann so die Selbstliebe, sich ein Teil von dem, was man ist, auch noch zu gönnen oder sowas. Dass ich halt, ich hatte letzte 3 Tage so Magenprobleme und ich bin selten krank, habe mir auch ein bisschen auferlegt, nie krank zu sein, zum Beispiel kompletter Schwachsinn, wenn ich das mit ein bisschen Selbstliebe betrachte. Aber das ist so ein Kampf und musste mich dann gestern einfach nochmal hinlegen den ganzen Nachmittag und habe da, dann ist der Gefahr, ganz tief zu fallen für mich, unglaublich groß, weil ich so viel übers Körperliche erreicht habe und natürlich auch da dann viel Handgriffe habe oder auch teilweise in der Tat das sogar ein bisschen brauche, ist es, wenn ich mich dann hinlegen muss und es ist auch solches Wetter und so weiter, dann
geht ganz schnell,
dann ist alles vorbei. Und da habe ich gestern auch mit dem an zu knabbern gehabt, aber einen positiven Sinn auch wieder rausgeholt, dass da der Moment zu sagen, ja, aber weißt du, dann sei auch mal traurig, dass du nicht raus darfst. Sei doch froh, dass du traurig bist, dass du nicht in der Sonne raus darfst, weil du liebst nun mal einfach draußen sein und bewegen und so weiter. Und lass es dann mal für den Mittag da sein. Lass den Tag mal gelaufen sein und sag auch mal ruhig, wenn jemand anruft, so, ja, heute ist Kacke, weil ich muss drin sein und ich will draußen sein irgendwie. Und das witzigerweise ist dann in dem Moment, wo man eh alles wieder erlaubt, verschwindet auch so ein bisschen dieses Bauchgefühl, was so Kacke war. Wenn man denkt, ja, okay, ja, stimmt.
Ja, es ist, dann ist es eigentlich die ganze Zeit. Loslassen ist das einfach, ne?
Ja.
Das habe ich auch erfahren. Ich habe in dem im Zuge der letzten Platte, also nicht die des Reprise, sondern das bisschen, was sie sind, als die kamen, waren wahnsinnige Erwartungen auch von der Plattenfirma auf dieser Platte. Und es war ein riesiger Druck drauf und ich bin schon so ein bisschen, wenn es dann ernst wird, werde ich so ein bisschen zum Hypochonder auch. Also Krankheit ist schon auch so ein interessantes Ding, weil das so symbolisch wird irgendwie. Ne? Mhm. Man, ich denke so, ey, ich bin ja, ich muss ja funktionieren und die Krankheit, auch nur eine Erkältung oder sowas, kann das halt schaffen, die Kontrolle dir zu entnehmen, sozusagen, über dein Leben. Ne? Ja. Du kannst dann nicht mehr funktionieren.
Ja.
Und wenn ich zum Beispiel krank werde, weil ich als Kind Asthma hatte, kriege ich immer Husten. Und dann sind immer 2-3 Tage, wo ich eigentlich wirklich nicht singen kann. So. Und da habe ich riesen Schiss. Und ich habe dann tatsächlich im Laufe dieser, das war dann einfach so ein riesiger Druck, und ich bin dann boxen gegangen auch und sowas und habe irgendwie viel zu viel trainiert und habe echt eine Schilddrüsenüberfunktion gekriegt halt. Ne? War so doch so eine Autoimmunkrankheit. Und konnte dann halt gar keinen Sport mehr machen einfach, weißt du? Und das ging und ging und ging. Und wann hörte das auf? In dem Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ey, lass einfach los. So, das ist einfach, dann hast du das halt jetzt.
Mhm.
Vielleicht hast du es auch für immer, dann hast du es, aber stirbst ja nicht dran.
Ja.
Und es ist so, dass das manchmal weggehen kann. Bei manchen Leuten geht das wieder weg und bei manchen Leuten kommt es wieder. Meistens ist es so, dass du es dann hast, dann wird dir entnommen, die Schilddrüse, und du musst dann immer so ein Hormon nehmen.
Ja.
Ich hatte da Angst vor, weil die ist ja nah an der Stimme und so, und ich will da nicht so gern operiert werden. habe da richtig krass gegen gekämpft, gegen diese Vorstellung, dass ich jetzt diese Krankheit habe. Ich war auch immer sehr bei guter Gesundheit. Ich hatte nie Probleme, große Probleme mit meiner Gesundheit. Als Kind Asthma und so, aber das ist lange her. Dass ich, ja, dass ich mit dieser Vorstellung von Unversehrtheit, ich kam gar nicht darauf klar, dass ich gemerkt habe, so, nee, mein Körper funktioniert jetzt gerade nicht. So, das war ganz komisch. So.
Ja.
Und im Moment, wo ich das akzeptiert habe, ging die Schilddrüsenüberfunktion weg. Also auch wirklich völlig absurd, ja. Kann auch sein, dass das wiederkommt, so weiß man nicht. Aber das ist halt in dem Moment erstmal, und wirklich genau in dem Moment, also jetzt nicht mal jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr später, sondern ich habe irgendwie, das ist jetzt schwer, sowas zu formulieren, so, aber ich habe irgendwie meinen Frieden damit gemacht, wie das auch immer passiert ist. Irgendwelche Sätze gingen mir durch den Kopf und das Wort Loslassen hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, so, ey, du hast darüber keine Kontrolle, akzeptierst. Du hast über ganz wenig Sachen eine Kontrolle hier, ja. Weißt du? Du musst auch sterben und all das, so, du, get over it, so.
Und wann und wo
lass das
und
los, wie, weißt du, so, das ja. Weißt du nicht, so.
Ja.
Und als das irgendwie im Moment zumindest irgendwie fühlbar für mich wurde und dass mein Herz auch begriffen hat, nicht nur meine Birne, ist das wirklich, aber auch original, nach 2 Wochen waren auf einmal die Werte wieder okay. So. Das ist wirklich absurd, ja.
Die ganze Verbindung.
Ja, ja.
Hier.
Liebe Zuhörer, das hier war Teil 1 von meinem Gespräch mit Maxim. Nächste Woche in Teil 2 habe ich noch 2 sehr wichtige Fragen für ihn und seine Antwort, vor allem auf der 2. Frage, hat mich umgehauen. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche nochmal rein und bis dahin alles Liebe.